Du bist super. So lautet der Titel der Kampagne, die mein heutiger Gast Ulrich Britting gegründet hat. Und damit heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Heute geht es darum, warum Uli der Meinung ist, dass die Menschen super sind. Wir sprechen über Wertschätzung, über Nachhaltigkeit und darüber, warum Zuhören so wichtig ist. Ulrich Britting verrät außerdem, was seine Mission in der Branche ist. Mein Name ist Florian Weber und ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im aktuellen Verhör mit Ulrich Britting.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich freue mich sehr, dass du unsere Kampagne gefunden hast und ich in diesem Forum darüber sprechen darf.
Es ist genau diese Kampagne, die ich gefunden habe und über die ich mit dir sprechen will. Denn ich bin bei LinkedIn drauf gestoßen auf einen Post, den du gemacht hast, rund um das Thema Du bist super. Hab dann so ein bisschen geguckt, wer ist denn Ulrich Britting? Und dann rausgefunden, naja, du bist auch schon seit vielen Jahren in der Steuerbranche tätig. Und hast dann diese Kampagne gegründet. Und mich hat tatsächlich sofort beschäftigt, oder meine erste Frage war tatsächlich, warum diese Kampagne, Uli? Was steckt dahinter? Die Kampagne heißt Du bist super. Und also warum gibt's die?
Die gibt's, weil es die richtige Zeit dafür ist. Wir wollten was tun, um ein positives Signal zu setzen, den Purpose von B Corp zu transportieren. Und haben dann erlebt, wie in der Öffentlichkeit und Politik immer mehr aufeinander eingehauen worden ist und wollten ein Statement setzen, dass wir eigentlich positiver übereinander reden sollten, nett zueinander sind und uns auch mal loben können, weil eigentlich sind wir alles Menschen und wir können, wenn wir uns loben und mit einer positiven Attitude rangehen, ganz viel bewegen.
Vielleicht steigen wir da tatsächlich mal direkt ein. B Corp, und du hast gesagt, der Purpose, der dahinter steht, ist für euch irgendwie so interessant oder relevant gewesen?
Ja, B Corp ist in Deutschland leider nicht so bekannt. Das ist eine Bewegung von Unternehmern, die gesagt haben, sie warten nicht auf staatliche Regulierung oder offizielle Stellen und wollen ihr unternehmerisches Engagement nutzen, um für ein besseres Wirtschaftssystem, ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem zu sorgen. Gibt inzwischen ungefähr 9.500 Unternehmen weltweit. Führende Unternehmen sind Patagonia, ist eins der ersten B-Corps hier in Deutschland, Share mit den Wassern und den Riegeln. Und es geht darum, nachhaltig im weiteren Sinne miteinander umzugehen, ohne andere auszunutzen. Das führt dazu, dass wir auch im Gesellschaftsvertrag stehen haben, dass die Geschäftsführung die Interessen von Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden, Umwelt und Community genauso im Blick haben soll wie die Interessen der Gesellschaft.
Ich kannte es tatsächlich nicht. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da hast du das schon ganz kurz angedeutet und ich musste es tatsächlich googeln. Ich habe davor noch, bevor wir drüber gesprochen hatten, noch nicht davon gehört und ich finde es aber interessant. Und interessant ist es vor allem ja auch deshalb, weil Nachhaltigkeit, genau wie du es gerade gesagt hast, nicht wie das häufig ja passiert oder zumindest auch, und das, da beziehe ich meinen Kopf mal mit ein, in den Köpfen häufig verankert ist, ist ja irgendwie immer so dieses Ökologische. Also Umwelt und diese Themen. Aber es geht ja tatsächlich um mehr. Es geht um das Soziale und es geht auch um das Ökonomische und diese drei Komponenten. Und die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist B Corp letztlich ja so ein bisschen eine Selbstverpflichtung, genau darauf zu achten. Es ist ja eben genau, wie du es gesagt hast, nichts Staatliches, sondern es ist ja, dass du es selbst machen willst. Und jetzt bist du einer der Geschäftsführer von BA Tax in Hamburg. Und ihr habt euch ja offensichtlich entschieden, das zu machen. Aber warum?
BA Tax gibt's jetzt seit 12 Jahren. Wir haben damals gesagt, wir wollen besser miteinander umgehen, als wir das vorher in unseren Umgebungen erlebt haben. Also wir wollten die Mitarbeitenden nicht ausnutzen zu Hungerlöhnen und uns permanent einen neuen Porsche bestellen. Wir wollten auch mit Kunden und Mandanten langfristige partnerschaftliche Beziehungen haben. Wir wollen befähigen und nicht einfach nur verkaufen zur Gewinnoptimierung und haben dafür eine ganze Weile sehr viel getan und das waren auch innovativ, haben versucht, effizienter zu werden und das hat man uns auch angesehen und nach der Covid-Krise haben plötzlich alle in der Steuerberatung gleiche Webseiten gehabt. Sie waren alle wertschätzend, haben alle sich um Mitarbeiter, Umwelt und was auch immer gekümmert und total selbstlos. Und es war ganz schwierig, sich im Außenauftritt zu unterscheiden. Und dann war ich auf einer Konferenz von unserem internationalen Verbund, wo wieder mal jemand von B Corp erzählt hat. Das kannte ich schon ein paar Jahre, habe das aber aus den Augen verloren. Und er sagte, es gibt weltweit nur 20 Steuerberater, die B Corp sind. Und davon gibt es nur 2 mit mehr als 20 Mitarbeitenden. Und dann dachte ich, boah, das ist doch unsere Chance, das, was wir sowieso schon machen, mit einem Glaubwürdigkeitssiegel zu versehen. Und haben dann gesagt, wir gucken uns das mal an, habe mit meinen beiden Partnern gesprochen, da gab es keine Widerstände, sondern eher Begeisterung und Unterstützung. Und dann haben wir uns durch das BIA, das Assessment, was man machen muss auf dem Weg zum B Corp, angefangen auseinanderzusetzen.
Jetzt begebe ich mich mit dir zusammen, glaube ich, mal ein bisschen auf dünneres Eis, denn ich fand gerade einen Aspekt ganz spannend, den du genannt hast. Und das ist so, nach Corona haben ganz viele angefangen, Wertschätzung sich auf die Fahne zu schreiben und so weiter. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es einen Fachkräftemangel gibt und auch schon eine ganze Weile gibt. Und der Punkt, an dem du das genannt hast, war, dass ihr in euren vorherigen Gesellschaften, in denen ihr so wart, und du warst ja beispielsweise bei den Big Four, hast eine Weile Big Four-Erfahrungen gesammelt, so genau diesen Aspekt auch kennengelernt habt. Es wird auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise der neue Porsche bestellt. Hattest du das Gefühl, dass das sich dann tatsächlich geändert hat während Corona und es deshalb auf den Websites gelandet ist? Oder dass es halt einfach, und das ist jetzt genau das dünne Eis, dieser Claim auf der Website ist, ich habe neulich gelernt, Claim to Fame ist das Wort, also man schreibt es hin und am Ende steckt aber gar nichts dahinter.
Ich glaube, das ist ganz gemischt. Es gibt Kollegen, die sind genauso nachhaltig oder nachhaltiger auch im weiteren Sinne als wir. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sind genauso wertschätzend und kümmern sich herausragend um ihre Mitarbeitenden. Grundsätzlich haben wir es in der Branche aber nicht gelernt, uns zu kümmern, also um Mitarbeitende, sondern sind sehr fachlich orientiert. Und ich bezweifle, dass sich bestimmte Dinge innerhalb von einem halben Jahr so geändert haben, wie das auf den Webseiten zu sehen war. Weil auch Digitalisierung oder Nachhaltigkeit ist ja ein großer Graubereich. Ich kann sagen, ich bin eine digitale Kanzlei, wenn ich 3 Mandanten in Dativ-Unternehmen online habe. Und ich glaube nicht, dass sich über Nacht während Covid was geändert hat. Auch wenn man die Chatgruppen der Branche so verfolgt hatte, war da doch teilweise desaströses Verhalten zu sehen.
Kannst du, ohne jetzt natürlich ganz konkret zu werden, aber sagen, an was du dich da erinnerst?
Ja, wenn Mitarbeitende nach 10 Jahren Berufserfahrung 2.500 Euro verdienen, ist das eine. Wenn auch in Covid kein Homeoffice möglich ist, weil alles noch in Papier ist, ist das auch sehr fraglich. Der Umgang mit Überstunden, werden die vergütet oder nicht? Wir hatten Mitarbeitende, die hier angefangen haben und gesagt haben, sie hatten 200 Überstunden in dem Laden vorher und im Vertragsstand muss schriftlich genehmigt sein. Das passiert ja in der Praxis aber nicht. Und der Chef hat dann gesagt, nee, die gab's nie. Boah. Und da ist schon eine ganze Menge unterwegs, wo Berufskolleginnen denken, ihre Mitarbeitenden sind dazu da, ihnen den Rücken frei zu halten und alles für sie machen und das gleiche unternehmerische Risiko zu tragen wie sie. Und das ist nicht der Fall, sondern der Gesellschafter ist der Unternehmer. Und wenn es schlecht geht, dann ist er als erstes dran zu verzichten. Von der Insolvenz kann man auch das Team mal fragen, aber das ist wirklich dann eine Existenzbedrohung. Und wenn es einem gut geht, dann sollte man auch das mit dem Team teilen und vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen. Und das fair entlohnen.
Das ist so interessant, finde ich, weil dadurch, dass es auf den Websites Einzug gehalten hat, ist ja irgendwie offensichtlich allen klar, dass das so sein sollte. Also, dass man ein bisschen nachhaltiger arbeitet, sowohl im sozialen als auch im ökonomischen und ökologischen Bereich. Und mir ist auch vollkommen klar, dass wir sicherlich über Einzelfälle sprechen und dass wir natürlich nur die eine Perspektive haben. Ne? Also ob jetzt der Mitarbeiter sagt, ich habe 200 Überstunden, das kann sein, du müsstest natürlich, um das verifizieren können, immer die andere Seite nochmal hören. Aber das ist ja auch kein neues Thema in der Branche und es ist ja auch interessant, dass ja beispielsweise nicht so wahnsinnig viele Leute den Weg finden oder dass es immer wieder in Kanzleien auch hohe Fluktuationen gibt. Jetzt schreibt man es auf die Website. Das heißt, irgendwie hat man sehr erkannt, was die Menschen wollen, aber so richtig umsetzen, wenn ich dich richtig verstanden habe, schaffen es nicht alle. Wie habt ihr es geschafft?
Wir sind ja gestartet und wollten das machen. Das heißt, wir hatten wenig Veränderungsprozess in der Kanzlei umzusetzen, sondern wir haben einfach so gehandelt, wie wir es für richtig hielten und wie es unserer eigenen Kultur, unseren Werten entsprochen hat. Und natürlich klappt das nicht immer, weil Position, Haltung und Werte sind anstrengend.
Ja.
Weil man opportunistisch immer andere Chancen hat, die günstiger sind oder schneller gehen. Und manchmal sind auch wir drauf reingefallen und manchmal haben auch wir Sachen nicht gut gemacht. Aber wir.
Hast du ein Beispiel dazu, was dir gerade einfällt?
Wir hatten am Anfang sehr junge Teamassistentinnen und da haben wir immer nicht verstanden, warum die so belastet sind, weil wir waren ja ein kleines Team und es war ja gar nicht so viel zu tun. Und die haben es nicht geschafft, laut zu geben, entsprechend. Also die haben schon, aber wir haben es nicht gesehen. Und da waren wir eher klassisch unterwegs an der Stelle, obwohl wir grundsätzlich gut bezahlt haben, sehr flexibel waren und so weiter und so fort. Aber da hat es mit der Wertschätzung und dem Sehen nicht so geklappt. Und man kommt ja auch nie an, das ist ja erstmal eine Willensbekundung, dass man das macht. Und dann gibt es 1000 Sachen, die man umsetzen kann. Da gibt es dann so ein paar, ich schreibe das auf die Webseite oder ich mache einen Obstkorb.
Klassiker.
Oder es geht deutlich tiefer, indem ich immer mehr Verhaltensweisen hinterfrage und kontinuierlich an der Verbesserung interessiert bin. Und das ist anstrengend.
Ich wollte es gerade sagen, das ist halt sau anstrengend, weil du halt permanent ja bei dir auch bleiben musst, ne? Und irgendwie fragen musst, beziehungsweise zweischneidig. Also irgendwie alles recht machen wird nicht gelingen, glaube ich. Das heißt aber, du bist permanent in diesem Reflexionsprozess. Wo habe ich selber noch Potenzial? Was kann ich noch besser machen? Und wo muss ich vielleicht auch einfach eine klare Grenze ziehen und sagen, ja, ich verstehe dein Bedürfnis, aber kriegen wir halt nicht umgesetzt, weil.
Genau, und trotzdem Rahmen zu schaffen, wo es auch für mich unbequem wird, um das, was ich erzähle, aufrechtzuerhalten, wenn es mal schwieriger wird.
Mhm.
Das sieht man ja jetzt auch in der Welt, wenn ein bisschen politischer Gegenwind kommt, wer alles so seine Werte, die er die letzten Jahre propagiert hat, über den Haufen schmeißt. Und ob das vorher alles richtig war, ist ja eine ganz andere Frage. Und Korrekturen gehören immer dazu. Aber trotzdem mache ich ja keine 180-Grad-Wendung, nur weil es mal ein bisschen Gegenwind gibt.
Na, idealerweise nicht, eben genau nicht. Und idealerweise vermeide ich doch zumindest die Debatte dann nicht, ne? Also ich kann ja, also es ist ja durchaus legitim, egal ob wir jetzt über eine Kanzlei sprechen oder über die Politik, das wird ja immer wieder passieren, dass du Gegenwind bekommst und dass deine Position in Frage gestellt wird. Du hast gerade Werte beispielsweise angesprochen. Na klar werden die auch immer wieder getestet und in Frage gestellt. Und das ist ja, wie du sagst, gar kein Problem, auch zu korrigieren. Aber sie natürlich über den Haufen zu werfen oder immer zu sagen, naja, ich bleib hier bequem in meiner Präsidentensuite, während alle anderen irgendwie im ich nenne jetzt keine Namen, aber in irgendeinem Zimmer mit einem Holzbrett als Bett untergebracht sind, das funktioniert halt so nicht, weil dann bist du halt super unglaubwürdig. Ne? Du kannst nicht Wasser predigen und Wein trinken.
Genau, und da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann. Wir haben hier keine eigenen Schreibtische mehr, auch die Partner nicht. Wir sitzen auf der Fläche, das ist für alle gleich. Wir haben zwar noch ein Firmenauto, fahren aber alle hauptsächlich Bahn und alle zweite Klasse. Wir fliegen auch nicht mehr innerhalb Deutschlands, wobei das auch ein bisschen über die Grenzen hinausgeht. Alles, was so bis 8 Stunden Bahnfahrt ist, fliegen wir nicht mehr, sondern fahren Bahn. Außer, keine Ahnung, ist irgendein Notfall, der das logistisch, die Welt geht unter und ich muss in 3 Stunden in Paris sein. So, dann geht's nicht. Dann muss man das aber auch mal gerade sein lassen, weil das gehört dazu.
Ich glaube, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Wenn es für alle gilt, ist das okay.
Dafür ist ja aber gerade der Werte- und der kulturelle Rahmen da. Das heißt, ich weiß, was ich grundsätzlich will, wie ich mit Sachen umgehe, bin aber immer in der Lage, innerhalb des Vorhabens und des Werterahmens auf Veränderungen, Angriffe, Unglücke, Fehler im System zu reagieren, weil ich weiß, dass ich mich um andere kümmere, zum Beispiel um Mandanten oder Kolleginnen.
Vielleicht eine Frage, die jetzt so ein bisschen random hier reinkommt, ist, habt ihr Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
Die hat jeder. Wir finden aber Mitarbeiter ausreichend. Das ist schwierig in Spezialpositionen, aber in den klassischen Positionen finden wir ausreichend Mitarbeitende. Wir hatten eine ganze Weile Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu halten, weil wir zwischendurch zu schnell gewachsen sind. Und genau, also wir sind im Covid-Jahr von 35 auf 60 gewachsen.
Ja.
Da kam noch die Komplexität virtuelles Führen hinzu und die Anzahl der Führungskräfte, die Qualität der Führung inklusive unserer eigener war nicht auf diesen Sprung gut genug, also nicht gut genug auf diesen Sprung vorbereitet. So. Und dann habe ich schlechte Führung, dann habe ich schlechte Bewerberauswahl, dann habe ich Inkonsequenz oder auch in der Zeit ganz viel Veränderung durch Außeneinflüsse. Und die führen zu Frustrationen. Und da hatten wir schon sehr hohe Fluktuationen. Inzwischen ist die Stand heute wieder auf, ich sag mal, 20% ungefähr runtergegangen. Das beim jungen Team. Wir sind knapp über 30 im fachlichen Team vom Alter her. Da ist das mit 4 bis 5 Jahre Verweildauer okay.
Ja, also würde ich auch sagen, ist ja, glaube ich, gerade in so jungen Teams durchaus nichts Ungewöhnliches, dass die Menschen nochmal wechseln, andere Sachen ausprobieren wollen. Ich glaube, ich hatte nie länger als 2 Jahre oder so in einem Unternehmen. Und hast du so eine Erfahrungsbericht, was das gemacht hat, beispielsweise, als ihr gesagt habt, ihr sitzt alle auf einer Ebene? Weil es ist ja ungewohnt für viele gewesen, hast du ja gerade auch schon gesagt.
Ja, das haben wir auch nicht von Anfang an gemacht. Das kam so schrittweise und die Ungewissheit, wie es wird, gab dann auch Widerstände. Erstaunlicherweise sitzen jetzt alle da, wo vorher keiner sitzen wollte. Ich kann ja schlecht eine Befragung machen. Wollt ihr größere offene Räume oder nicht? Oder soll es so bleiben? Da kommt immer raus, es soll so bleiben, außer das ist der allerletzte Mist.
Ja, ja.
Und es fühlten sich viele nicht gehört, aber ich habe viele Vorträge gehört, viele Diskussionen geführt mit anderen Unternehmern, viel gelesen und auch viel zugehört, aber heimlich, was sein muss und was nicht sein muss und das dann versucht, bestmöglich umzusetzen. Und das hat dann ganz gut geklappt auch. Es soll ja ein besseres Arbeiten ermöglichen und nicht bequemer sein.
Mich beeindruckt irgendwie der eine Satz, den du gerade gesagt hast, dass Zuhören so unglaublich wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, und das beschränkt sich absolut nicht auf die Steuerbranche, dass das eine der ganz, 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 ganz großen Schwierigkeiten ist. Also tatsächlich zuzuhören, gerade wenn man in einer Position ist wie du als Geschäftsführer, der du ja gerade einer Funktion theoretisch hierarchisch durchregieren könntest, aber genau das nicht zu tun, sondern zu sagen, wir hören hin und wir nehmen auch die Widerstände wahr, die es da gibt. Und wir nehmen die auf und wir bleiben aber trotzdem so ein bisschen unserem Ziel auch verschrieben. Das ist schon auch für dich extrem herausfordernd an vielen Stellen, oder?
Ja, wir haben spezielle Vorstellungen, sonst wie wir es machen. Und wir machen es auch anders als Teile der Branche. Sonst wären wir nicht so gewachsen und hätten uns, wir arbeiten ja in einer Nische von Startups, Scale-Ups in einer Software-as-a-Service-Spezialisierung. Das sind teilweise Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, teilweise mit 30, 40, die sich aber stark verändern. Und das ist anders als der klassische Mittelständler. Das heißt, da ist viel Transformationsarbeit und das ist anstrengend. Und trotzdem muss ich zuhören, um zu verstehen, was sind denn die Herausforderungen. Ich muss die verstehen, damit ich dann gegensteuern kann, um über Führung und Veränderung des Umfeldes ein paar Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder darauf einzugehen und Dinge so zu machen, dass sie für alle besser sind.
Aus diesem Ganzen, was dich ausmacht, was deine Art und Weise zu arbeiten ausmacht, ist dann diese Du bist super Kampagne entstanden. Vielleicht umreißt du einmal ganz kurz, was es damit auf sich hat?
Genau, also wir wollten eine Kampagne machen, die unseren unterschiedlichen Purpose, unsere Werte, unsere Positionierung aufzeigt. Da haben wir uns eine ganze Weile Gedanken drüber gemacht. Wir hatten auch schon vorher andere Sachen und haben dann gesagt, wir treten selber als Firma ein bisschen zurück und wir wollen positives Zeichen setzen und uns engagieren, was ja auch Teil der B-Corp-Werte ist. Ich engagiere mich für meine Community und meine Gesellschaft und Community, in dem Fall Hamburg oder Deutschland. Und dann kam das mit einem Lächeln. Und wenn ich dir jetzt sage, Flo, du bist super, guck mal, klappt schon, lächelst du.
Ja, okay, das ist genau, da wäre ich nämlich als nächstes drauf gekommen. Es funktioniert einfach wirklich. Und deine Kollegin Nele Wehmeyer, die hat das, glaube ich, sogar in der Idee der Kampagne genauso gesagt, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere. Ne? Die hat gesagt, das ist so ein Satz, der einem immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn du das jemandem sagst. Und das kannst du, glaube ich, auch an der Bushaltestelle und egal, wo du bist, ausprobieren. Das funktioniert.
Dann haben wir noch drunter geschrieben, Deutschland fängt bei dir an und alle zum Mitmachen aufgerufen, weil es darum geht, wir sind alles hier tolle Menschen, egal ob groß, klein, bunt, männlich, weiblich, was auch immer. Und eigentlich wollen wir alle glückliches, zufriedenes Leben führen. Und das heißt nicht, dass wir nicht hart arbeiten, das heißt nicht, dass wir nicht auch mal zu kämpfen haben, aber wir wollen wissen, dass wir wohnen können, essen können und die Umgebung gut zu uns ist. Und das wollten wir anregen und wir wollten alle ermutigen, sich ein bisschen zu engagieren. Und wir haben dann, ich glaube, das waren 140 Plakatwände in Hamburg gemietet an unterschiedlichen Stellen, und haben eine Webseite gemacht, du bist super.org, wo wir alle Visuals zur Verfügung gestellt haben, damit jeder, der will, mitmachen kann, sich das runterladen kann und da sein Logo draufsetzen kann. Dann haben wir noch ein Video gemacht und auf Instagram und ich glaube auch LinkedIn ausgespielt. Das geht aber auf Instagram natürlich besser. Dann ein bisschen dazu geschrieben, unseren Mitarbeitern und anderen T-Shirts geschenkt, wo du bist super draufsteht und sind inzwischen ganz zufrieden, weil das wahrgenommen wird und ein positives Zeichen setzt.
Also ich würde auch sagen, dass es funktioniert. Ich bin ja drüber gestolpert als jemand, der jetzt arg viel weiter kannst du von Hamburg beispielsweise nicht weg sein. Ich sitze jetzt in Freiburg und ich bin da natürlich immer mal wieder, aber das ist ja nicht der Weg, wie ich drauf gestoßen bin, sondern das hat sich verbreitet und so ist es dann in meinem LinkedIn-Feed irgendwann auch gelandet. Du hast gerade gesagt, ihr wolltet alle irgendwie zum Mitmachen bewegen und es sind ein paar Unternehmen schon dabei. Als ihr losgelegt habt, wer war alle für euch? Kannst du das definieren?
Naja, wir haben Straßenwerbung gemacht, von daher sind alle erstmal alle. Wir haben dann, als wir die Kampagne stehen hatten, bisschen mit befreundeten Unternehmen gesprochen, um ein paar zu finden, die am Anfang mitmachen, um dem ganz ein bisschen Schwung zu verleihen.
Und das ist genau der Hintergrund meiner Frage, weil so meine Annahme wäre gewesen, jetzt macht eine Steuerkanzlei, um es mal sehr vereinfacht zu formulieren, eine Steuerkanzlei macht so eine Kampagne. Was wird passieren? Andere Steuerkanzleien werden das aufnehmen, im besten Fall. Also es wird so in der Branche bleiben. Aber das ist gar nicht passiert, sondern es geht darüber hinaus mittlerweile. Also klar, die SDB Expo ist zum Beispiel jetzt ein Logo, an das ich mich erinnere, das auf der Website dabei ist, die sind mit dabei. Aber es sind ja auch Unternehmen, die erstmal nichts mit Steuern zu tun haben, darauf aufmerksam geworden und haben sich angeschlossen.
Genau, also wir haben natürlich befreundete Kanzleien und andere, die das dann aufgegriffen haben, aber auch ein paar aus Dresden, eine Kanzlei, die hat es einfach so gemacht. Die haben das selber improvisiert. Ich glaube, hier in Norddeutschland war auch noch eine. Die haben selber was Kreatives gemacht und das dann da hochgeladen oder auf LinkedIn gepostet. Und es gibt auch andere Unternehmen. Bederland ist jetzt von der Größe her in Hamburg. Das ist der Betreiber der öffentlichen Schwimmbäder. Der Größte, der das gesehen hat und gesagt hat, da wollen Sie mitmachen.
Ich erinnere mich jetzt nur an ein Logo auf der Website, ich habe es jetzt nicht vorliegen. Es ist Wurst- und Fleischwaren gewesen beispielsweise, ein Unternehmen, das sich auch angeschlossen hat, wo ich auch im ersten Moment denken würde, es ist hier so weit weg, wir haben erstmal gar keinen Bezug dazu. Aber das ist irgendwie das Schöne an so einer Kampagne dann offensichtlich auch, dass es einfach wirklich, wie du es gesagt hast, alle erreichen kann.
Ja, und das Mitmachen war ja auch relativ günstig. Wenn ich jetzt was, einen Post mache, das Visual runterlade, dann ist das ein bisschen Arbeit oder die Agentur kriegt nochmal 200 Euro und dann poste ich das. Auch so eine Plakatwand kostet, je nachdem, wo die ist, ich sag mal im Schnitt für 10 Tage 500 Euro.
Da könnte ich Stunden damit zubringen, das zu lesen, was verschiedene Leute da gepostet haben. Denn ihr habt ja auf der Du bist super.org, wir verlinken die auch definitiv mal in den Shownotes noch, sammelt ihr ja so die ganzen Stories und da hat ja jeder so irgendwie seine ganz individuelle Botschaft. Und das sind ja ganz verschiedene Menschen, die dazu was geschrieben haben. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise an, einfach weil er hier auch schon Gast war, Philipp Sterzinger, der auch aus der Steuerbranche kommt, der was dazu gemacht hat. Aber es sind Geschichten, die auch irgendwie, ich erinnere mich an ein Bild, das hochgeladen wurde auf dem Jungfraujoch, also irgendwie, weißt du, so an ganz unterschiedlichen Stellen. Und das finde ich total spannend, das zu sammeln und das zu sehen, wie sowas sich dann weitertragen kann.
Ja, und Philipp Sterzinger kenne ich natürlich und der kennt mich und der ist ja ist ein sehr enthusiastischer, toller Mensch und der ist für sowas leicht zu begeistern. Aber den Menschen vom Jungfernjoch, da wissen wir bis heute nicht, wer das ist. Die kennen wir nicht. Der hat einfach das Foto genommen und dann seine Sicht der Dinge dazu geschrieben und das sind die Momente, wo einem das Herz aufgeht und wo man sagt, ja. Aber dein Foto ist irgendwo auf dem Weg zum Hochladen verloren gegangen, Flo, glaube ich.
Ich habe den Wink verstanden. Ich werde auf jeden Fall was dazu schreiben, weil ich es großartig finde und auch tatsächlich einen ganz coolen Bezug dazu habe. Also Zusage erteilt an der Stelle, es kommt ein Foto, das da hochgeladen werden kann.
Alle, die zuhören, können natürlich auch mitmachen.
Ja.
Einfach auf den Link gehen und mal gucken und das irgendwo teilen. Und anderen Leuten eine Freude bereiten. Das ist auch beim T-Shirt ganz toll. Da steht nur, du bist super drauf, mit Ausrufezeichen in so einem orange-gelben Ton. Und ich hatte das im Urlaub an. Und einer hat gesagt, ja, ich weiß, als er das gesehen hat und mir entgegengekommen ist. Da dachte ich, okay, sowas jetzt nicht gedacht. Aber wenn du dich freust, ist das auch okay.
Weißt du, was ich mich so ein bisschen noch frag, Uli, weil ich das alles großartig finde und auch diese B-Corp-Zertifizierung und nicht mal die Zertifizierung, sondern das, was dahinter steht. Ich frage mich so ein bisschen, was ist deine Mission in der Branche?
Es gibt kaum jemanden, der so viel Vertrauen von seinen Kunden genießt wie wir. Wir haben 80.000 Steuerberater in Deutschland. Wenn jeder dieser Steuerberater am Tag einmal mit einem Mandanten eine Frage bezüglich sozialer oder ökologischer Nachhaltigkeit stellt, sind das 400.000 Fragen die Woche. Wenn wir das machen, würde das dem Renommee unseres Berufsstandes von Altbacken, Erbsenzähler, rückwärtsgewandt aus meiner Sicht durchaus gut tun, weil das dem Beruf angemessen ist, weil wir ja auch eigentlich Zukunft gestalten oder ermöglichen.
Ich habe das Gefühl, auch mit diesem Podcast, keine Ahnung, wie oft ich das schon gesagt habe, mit diesem Podcast erreicht man natürlich, glaube ich, vor allem die Leute, die schon irgendwie anders denken, weil sonst würden die hier nicht reinhören, sonst würden die nach 3 Minuten ausschalten. Wie erlebst du das, wenn du jetzt gerade bei Vorträgen und so weiter unterwegs bist oder auch mit deinem eigenen Podcast? Wen erreichst du?
Also als wir letztes Jahr das erste Mal auf der Steuerberater-Expo waren mit dem Thema B-Corp und Nachhaltigkeit, da hat der Veranstalter uns, weil er die Sache auch gut findet und unterstützt, eine sehr schöne Fläche gegeben. Da ist die Masse an uns vorbeigelaufen und hat nicht verstanden, worum es geht und was das ist, weil da natürlich alle auf Digitalisierung und Innovation aus sind. Und dann kommt sowas mit B-Corp und Nachhaltigkeit. Und da haben wir auch unseren Podcast das erste Mal gelauncht. Und es war echt mühsam, ins Gespräch zu kommen und alle so, aha, interessant, ja. Also irgendwie weiter. Dieses Jahr hatte ich einen kleineren Stand. Das war ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Mhm. Und diejenigen, die gerade mit Digitalisierung anfangen, wenn sie nicht sowieso schon auf dem Nachhaltigkeitstrip sind, können damit nichts anfangen. Aber wenn jeder von uns einen überzeugt, also es gibt jetzt, es gibt eine Kanzlei aus Fürth, die ist relativ weit in dem Prozess, um B-Corp zu werden. Es gibt 2 andere, die den Prozess angefangen haben. Und 3 bis 4, mit denen ich spreche. Das wäre schon ein Riesenimpact, weil wenn jeder von denen auf seiner Reise noch einen mitnimmt, dann sind es schon 16 und danach 32, 64 und dann wird es groß.
Manchmal frage ich mich, ob das vielleicht auch ein bisschen, also ob die Situation, die du mit deinem Stand beschrieben hast, ob das auch daher kommt, dass man, wie wir es ganz am Anfang schon mal hatten, Nachhaltigkeit vielleicht auch einfach noch falsch konnotiert hat im Kopf, dass man es eben zu sehr auf Umwelt bezieht, weil letztendlich ist Digitalisierung wäre ja auch ein Teil des Ganzen, so könnte man es ja zumindest fassen, ne? Also wenn du so diese B-Corp-Themen anstößt, weil da geht es ja dann auch darum, mit Mitarbeitern so in diesem sozialen Bereich gut umzugehen. Das heißt, das fällt ja da schon irgendwie mit drunter und ich frage mich dann, ob das dann zu schnell abgetan wird, dass man sagt, ah nee, damit können wir uns gerade nicht beschäftigen, wir haben erstmal Digitalisierung vor der Hütte stehen, keine Ahnung, und ob man dann zu schnell das abhakt, ohne sich zu fragen, ob das eine nicht mit dem anderen auch einhergeht.
Die Diskussion darüber ist ja total überhitzt und polarisiert. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle nichts gegen eine heile Welt, also Natur. Wir freuen uns zwar über warme Zeiten, aber wir wollen hier auch keine 40 Grad permanent im Sommer haben und eine verdorrte Natur. Wir wollen gut behandelt werden und wir wollen langfristigen Erfolg haben. Ich will nicht keine Fluktuation, aber eigentlich irgendeine Art von Konstanz und langsame Weiterentwicklung in meinem Umfeld. Und das kriege ich nicht hin, wenn ich Raubbau an meinem Umfeld betreibe. Egal, ob ich mich jetzt mit Digitalisierung anfange zu befassen oder nicht, ich muss ja irgendwie langfristig denken. Ich muss überlegen, wie ich mein Team mitnehme, was will ich eigentlich in 5 Jahren machen. Und das ist für einen Teil des Berufsstandes, was will ich in 5 Jahren machen, eine ganz neue Denkweise, weil Vorbehaltsaufgabe gab nie zu wenig Arbeit. Wir haben halt das gemacht, was uns andere zugeschmissen haben, ist auch immer noch so. Das war gerade auf dem Textival in Ahaus ganz spannend, weil die Frage ist, wie lange geht das noch? Und wenn ich gerade Menschen aus der IT-Branche höre, führende Köpfe, die sagen, in einem Jahr sind 80% der Programmierer durch KI ersetzt, dann hat es eine Dramatik auch für uns und hier, die zu viele nicht sehen und ernst nehmen, weil sie sagen, ach, das wird schon. Und wenn ich zu spät anfange mit einer Veränderung, dann kriege ich sie nicht nachhaltig hin, sondern nur mit Gewalt.
Mhm. Ja. Ja, und die Frage ist, ob ich sie dann noch hinbekomme, ne? Weil ich bin natürlich irgendwie, es ist immer entspannter, aktiv zu arbeiten als reaktiv, weil du plötzlich musst und getrieben bist. Und das ist dann schwierig, glaube ich.
Ja, wenn ich vorne dabei bin, bin ich halt vorne dabei und muss nicht aufholen. Wenn ich hinten bin, muss ich erstmal aufholen. Also früher beim Sport war das so. Wenn du immer, du bist einen Kilometer gelaufen, hast gewartet, bis der Letzte da ist und dann bist du weitergelaufen. Der Letzte hatte keine Erholung.
Das ist ja total witzige Geschichte. Mein Vater ist Wanderführer und der hat das in seiner Ausbildung als Wanderführer gelernt und hat er uns dann irgendwann total beigebracht zu sagen, wenn du vorgelaufen bist, kannst du nicht weiterlaufen, eigentlich, wenn die Letzten erst da sind. Ja, passiert aber. Genau das passiert. Du wartest halt nicht, bis die sich erholt haben. Und wenn man es überträgt auf die Wirtschaft, kannst du es auch nicht, ne? Also idealerweise bist du halt vorne mit dabei. Also das sichert natürlich an ganz vielen Stellen Wettbewerbsvorteile, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, es kostet aber auch eine ganze Menge Geld. Also das ist das, was wir investieren sehr viel in Menschen, in Technik, in, sag immer, gescheiterte Experimente. Mhm. Wo wir aber lernen, was geht, was nicht geht, was uns weiterhilft. Und wir stehen am Ende auf einem großen Scherbenhaufen gescheiterter Experimente. Und es ist ein Scherbenhaufen, aber wir stehen oben und haben eine tolle Sicht. Und wenn wir wissen, wo es hingeht, müssen wir nur einen Schritt zur Seite machen und nicht mehr diesen Berg hochkraxeln.
Ja.
Und wenn ich nichts mache, stehe ich irgendwann vor einer Wand. Ja. Und muss all die Investitionen, die anderen über Jahre gemacht haben, in ganz kurzer Zeit nachholen.
Ja, und jetzt einfach, um das auch nochmal einzuordnen, es ist natürlich vollkommen klar, diese Investitionen, diesen Scherbenhaufen, das kannst du dir natürlich auch nur leisten, wenn du eine bestimmte, ich bleib mal dabei, wirtschaftliche Situation hast, wenn du eine bestimmte Ausgangsposition hast, das ist ja vollkommen klar. Irgendwie ist es doch so, das, worüber wir sprechen, ist doch selbstverständlich. Und ich glaube, das wissen doch die allermeisten da draußen auch, dass eins nicht ohne das andere funktioniert. Dass wirtschaftlicher Erfolg nicht funktioniert, nachhaltig, dauerhaft, wenn du es auf Kosten deiner Mitarbeiter machst. Aber trotzdem, glaube ich, ist in diesem Tagesgeschäft geht dieser Blick an vielen Stellen einfach verloren. Und es täte wahrscheinlich gut, den an der einen oder anderen Stelle mal zu machen und genau diesen Prozess zu machen, zu fragen, ist das hier gerade alles so, wie das läuft, unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg, unabhängig von, du hast es vorhin schon gesagt, vom nächsten Porsche oder so. Also passt, sind so diese 3 Ebenen, die wir hier jetzt mehrfach schon angesprochen haben, sind die so im halbwegs im Gleichgewicht zumindest?
Ja, sind sie nie, aber man kann versuchen und wir versuchen dahin zu kommen, dass die möglichst viel im Gleichgewicht sind und sich gemeinsam weiterentwickeln.
Ich möchte jetzt hier so fast ein bisschen zum Abschluss, Uli, noch ein bisschen Werbung machen, weil ich in der Vorbereitung auf die heutige Folge und in der Recherche natürlich auch auf deinen Podcast gestoßen bin, auf BA Texter, und ich finde ihn großartig, weil er vor allen Dingen großartig, weil er ganz verschiedene, ganz spannende Gäste hat. unter anderem jetzt in der letzten Folge, die am Montag erschienen ist, Nora Blum, die ein Buch geschrieben hat zum Thema radikale Freundlichkeit. Und der Podcast heißt Reden hilft. Und ich finde, das ist genau, was wir gemacht haben. Ne? Wir sprechen über das Thema, wir sprechen über verschiedene Themen und bringen sie dadurch irgendwie nach draußen. Und das finde ich total klasse. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, in BA Texter wirklich mal reinzuhören. Das sind spannende Gäste, super spannende Erkenntnisse.
Vielen Dank. Wir machen das jetzt seit einem knappen Jahr, waren am Anfang wöchentlich, sind jetzt 14-tägig, weil das mit wöchentlich doch sehr ambitioniert ist, wenn man es nebenbei macht. Und wir wollten über Innovation, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung sprechen oder Women in Business und eben nicht über die klassischen Steuerthemen. Haben zwar immer mal wieder einen Bezug zur Steuerbranche, aber es geht ja darum, uns geht es darum, Impulse zu setzen, Perspektiven zu setzen und von anderen Menschen zu lernen, weil wenn ich mich nur in meiner eigenen Bubble bewege, dann ist der Lerneffekt sehr begrenzt.
Das finde ich einfach total cool, weil genau das ist ja die, man kann ja über verschiedene Themen reden und was man dann mitnimmt, entscheidet jeder und jede für sich selbst am Ende. Aber das ist ein cooles Angebot einfach.
Ja, und das, also mit Nora bin ich über die Du bist super Kampagne an sie rangekommen und ja, okay. Weil das natürlich ein bisschen in die gleiche Richtung geht, positiv miteinander umzugehen, sich einfach besser zu verhalten. Ich habe irgendwo in einem der Kommentare zu ihrem Post gelesen, dass einer gesagt hat, er gibt jetzt jeden, der ihn anspricht und um Almosen bittet, einen Euro, hat auch immer Kleingeld dabei. Das versuche ich gerade auch umzusetzen. Ich schaffe das mit dem Kleingeld noch nicht, aber das, weißt du, das kostet mich am Ende im Monat. Ich bin privilegiert genug, dass mich die 50 Euro, die mich das im Monat kostet, nicht meine Welt nicht gravierend verändert. Aber das ist auch da die Wertschätzung, die diese Menschen empfinden, nämlich die radikale Freundlichkeit, die das ganz dankbar macht. Und das mit Nora war ein tolles Gespräch. Die ist ja auch nicht nur Autorin und Psychologin, sondern hat auch selber ein Startup gegründet und schon verkauft, wo es mehr als 100 Mitarbeitende gab. Also auch eine super Unternehmerin und hat ganz viele Aspekte da in ihrem Buch und in dem Podcast berücksichtigt. Das hat viel Spaß gemacht und über sie bin ich auch auf eine Kampagne von Netto, dem Supermarkt-Discounter, aufmerksam geworden, die gerade im Mai auch zu mehr Freundlichkeit und Rücksicht aufgerufen haben und ein Video auch auf LinkedIn haben, wo sie Szenen im Supermarkt zeigen, wo man radikal freundlich sein kann zueinander.
Also den Gedanken mitzunehmen. Und das gilt ja für jede weitere Folge, egal ob da jetzt ein Olympiasieger ist, die ihr gemacht habt oder auch die ich hier mache. Wenn nur so ein bisschen was hängen bleibt, wenn nur einer am Ende sagt, ja, da konnte ich was mitnehmen, dann hat es sich doch irgendwie schon gelohnt.
Ja, und wir haben ja vorhin viel über Zuhören gesprochen und war letztens beim Vortrag, da hat ein alter, weiser Mann aus Indien gesprochen. Und die haben ja manchmal so totschlagende Wörter. Und er sagte, der Mensch ist eigentlich zum Zuhören gemacht und nicht zum Reden, weil der hat ja zwei Ohren und nur einen Mund. Also lass doch alle mal ein bisschen mehr zuhören und die beiden Ohren nutzen, weil dann kommt auch aus dem Mund was Vernünftigeres raus.
Ja, und ich finde, wenn das gelingt, dann ist schon ganz, ganz viel geschafft. Und deswegen finde ich, bin ich auch, ich oute mich Fan dieser Kampagne, du bist super, weil ich die Botschaft, die dahinter steckt, großartig finde. Und wenn es gelingt, das in Kanzleien zu tragen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, den Mandantinnen und Mandanten gegenüber, aber auch allen Kolleginnen und vielleicht so insgesamt, dann ist total viel geschafft, finde ich. Und deswegen, also nochmal vielen, vielen Dank, Uli, dass du bereit warst, das heute so ein bisschen vorzustellen und vor allem auch, dass wir so ein bisschen drüber sprechen konnten, warum bewegt dich das? Also warum machst du das? Warum ist dir das nicht einfach völlig egal?
Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ich es hier reingeschafft habe, beziehungsweise wir es hier reingeschafft haben, weil ohne meine Gründungspartnerin Nele Wehmeyer und den Arne Keller, den dritten Partner bei uns im Bunde, die das ja genauso nach vorne treiben, wäre das alles nicht möglich. Und ich freue mich, dass ich in so einer tollen Umgebung mit so vielen Menschen zusammenarbeiten kann.
Und ich würde sagen, so ganz zum Abschluss, lass uns doch genau den Aufruf nochmal machen. Ich habe zugesagt, von mir wird ein Foto kommen. Ich werde auch mal was dazu schreiben zum Thema Du bist super. Und jede, der das jetzt hört und da auch Lust drauf hat, ist doch herzlich eingeladen, seine eigene Geschichte mal zu teilen mit einem Foto. Ich verlinke die Kampagne natürlich nochmal in den Shownotes und dann bin ich total gespannt, ob da noch mehr Stories zusammenkommen.
Ja, das wäre natürlich großartig und ich kann nur sagen, jeder, der Fragen hat oder den es interessiert, ihr findet mich über LinkedIn, schreibt mich an. Ich freue mich über jeden, der Interesse hat und mitmachen will.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Uli. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal in Hamburg dann begegnen. Wenn ich das nächste Mal da bin, dann können wir uns gemeinsam vor einer Plakatwand fotografieren. Und dann gilt natürlich auch der Dank an euch fürs Zuhören und ich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ich sag mal bis dahin. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss. Ihr seid super.
Das war Verhört – Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.